Deutschlandfunk. Der Mittag.
Neues Sendeschema bei uns im Deutschlandfunk. Sie haben sicher schon mitbekommen als aufmerksamer Hörer aufgrund der Corona-Krise. Aber inhaltlich ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, ich übergebe jetzt um 13.35 Uhr an meine Kollegin Sina Fröndrich aus der Wirtschaftsredaktion, die jetzt hier die nächsten 25 Minuten das Sagen hat.
So machen wir das. Vielen Dank, Philipp. Und wir wollen uns mit weiteren Beschlüssen der Bundesregierung beschäftigen. Wie können und sollen Hauptversammlungen in diesen Tagen stattfinden? Und warum wird auf Baustellen eigentlich weiterhin so rege gearbeitet? Das sind zwei Themen bis 14 Uhr. Die Corona-Pandemie, die könnte mehr als 700 Milliarden Euro kosten und eine halbe Million Jobs könnten wegfallen. Das hat das Münchner IFO-Institut berechnet und auch der Chef der Bundesarbeitsagentur, Detlef Scheele, rechnet mit steigenden Arbeitslosenzahlen. 3 Millionen Menschen ohne Job statt wie derzeit 2,4 Millionen. Die Bundesregierung will darauf reagieren und erleichtert den Zugang zum Arbeitslosengeld II. Das ist Teil der Hilfsmaßnahmen, die das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Und das klamüsern wir jetzt auseinander mit Volker Findhammer in Berlin. Der Zugang zum ALG II, der soll erleichtert werden. Wie denn?
Ja, Sina Fröndrich, mit dem heute im Kabinett verabschiedeten Sozialschutzpaket soll zumindest bis Ende September soll es befristete Sonderregelungen geben. So soll nämlich in dieser Zeit für alle neuen Anträge auf Grundsicherung, und das ist ja landläufig Hartz IV, für die ersten 6 Monate ab der Antragstellung keine Vermögensprüfung stattfinden. Nach dem geltenden Recht muss ja erst einmal das eigene Vermögen bis zu gewissen Freigrenzen aufgebraucht werden, bevor ein Anspruch auf Hartz IV besteht. Und auch die Unterkunftskosten sollen für diese Zeit pauschal als angemessen anerkannt werden und nicht nach den bisherigen Kriterien geprüft werden, damit eben niemand in dieser Zeit seine Wohnung verlassen muss. Und ganz generell fällt für diese Zeit auch die Bedürftigkeitsprüfung weg. Stattdessen wird eben das prognostizierte Einkommen anerkannt, was bei vielen Solo-Selbstständigen, und um die geht es ja wesentlich, nahe Null sein dürfte. Man werde in dieser Situation die kleinen Selbstständigen, einen Künstler, einen Gastronomen, der Grundsicherung beantragen muss, nicht als erstes fragen, ob er noch Geld auf dem Konto hat, sagte zumindest der Chef der Bundesagentur Detlef Scheele dem Handelsblatt.
Gibt es denn auch Überlegungen, den Regelsatz vielleicht jetzt zu erhöhen?
Nein, die sind in dem hier vorliegenden Gesetzentwurf nicht vorgesehen, auch wenn sie in der politischen Debatte eine Rolle spielen. So fordert etwa die FDP, den Regelsatz um mindestens 15% zu erhöhen, weil ja etwa die Versorgung mit Lebensmitteln für Bedürftige schwieriger werden dürfte, weil die Tafeln derzeit ja auch eine Versorgungskrise haben. Die Bundesregierung hat aber einen anderen Weg gewählt, zumindest für die Familien, die Einkommenseinbrüche durch die Corona-Krise erleiden, soll der Zugang zum Kinderzuschlag erleichtert werden, um diese Einkommensbrüche besser verkraften zu können. Und dafür soll auch die Prüfung des Kinderzuschlags statt an das Einkommen aus den letzten 6 Monaten an das aktuelle Einkommen der Eltern im letzten Monat vor der Antragstellung angesetzt werden. Also das gilt dann tatsächlich als Hilfestellung, zumindest für die Familien.
Das ist ja ziemlich viel Arbeit auch für die Jobcenter, für die Arbeitsagenturen. Sind die denn vorbereitet? Also gerade die Arbeitsagenturen haben ja mit dem Kurzarbeitergeld auch schon einiges zu tun.
Ja, Sie sagen es. Die Bundesagentur konnte sich ja bereits in der vergangenen Woche vor Anrufen kaum retten und das Netz war zeitweise überlastet, weil viele Menschen eben notgedrungen Kurzarbeitergeld beantragen mussten. Die Bundesregierung rechnet jetzt mit 1,2 Millionen zusätzlichen Hartz-IV-Beziehern durch die Corona-Krise, darunter 700.000 Solo-Selbstständige und gut 300.000 kleine Selbstständige. Also das wird in jedem Fall zusätzlichen Stress für die Jobcenter bedeuten. Die Bundesagentur hat angekündigt, zusätzliche Telefonleitungen zu schalten und verweist auf das Online-Angebot. Aber mit Sicherheit wird das alles nicht schnell gehen.
Einordnung waren das aus Berlin von Volker Findhammer. Der leichtere Zugang zum ALG II ist nur eine Maßnahme von vielen, die die Bundesregierung getroffen hat. Sie hat auch einen Rettungsfonds auf den Weg gebracht, um sich notfalls an Unternehmen zu beteiligen und um sie so vor Übernahmen zu schützen. Auch das schauen wir uns jetzt genauer an mit Konrad Busen im Frankfurter Börsenstudio. Zunächst, Herr Busen, den DAX kann das Hilfsprogramm der Regierung nicht stützen.
Also es stützt ein bisschen, mittlerweile zumindest. Der deutsche Aktienindex ist heute Morgen erstmal kräftig abgestürzt, fast 5%. Das ging runter bis auf 8.515 Punkte. Danach im Lauf des Vormittags reduzierte sich dieser Verlust. Zwischenzeitlich war der DAX sogar ganz kurz im Plus auch. Jetzt gerade steht der deutsche Aktienindex ein 0,5% im Minus bei genau 8.887 Punkten. Also ein bisschen scheint die Panik im Moment eingegrenzt.
Aber doch gibt es wieder ein paar Aktien, die im Minus sind. Das macht einzelne Unternehmen vielleicht für Übernahmen ja attraktiver. Wie wird denn da jetzt dieser Rettungsfonds der Bundesregierung bewertet?
Also die Börse wäre nicht die Börse, wenn sie nicht spekulieren würde, ob in den massiven Kursverlusten der letzten Wochen nicht auch Chancen stecken und wenn ja, für wen? Bundesverkehrsminister Scheuer hat die Sorge geäußert, dass vor allem Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Infrastruktur Ziel von unerwünschten Übernahmen werden könnten. Und ich habe vor der Sendung Barbara Böttcher dazu in ihrem Homeoffice zu Hause befragt am Telefon. Ist die Sorge berechtigt oder ist das Corona-bedingte Paranoia?
Also Paranoia nicht. Mit dem Verfall des Aktienkurses sind die deutschen Unternehmen natürlich sehr viel günstiger geworden. Allerdings stellt sich die Frage, wer in der gegenwärtigen Situation über die Mittel verfügt, sich an den entsprechenden Unternehmen zu beteiligen und einzukaufen. Gleichzeitig ist es ja so, dass die deutsche Politik und auch die Europäische Kommission ja Strategien und Überlegungen vorgestellt haben, um ganz grundsätzlich einem solchen Ausverkauf einen Riegel vorzuschieben.
Es gab ja dieses angebliche Angebot des amerikanischen Präsidenten, diese deutsche Firma zu übernehmen, die an einem Corona-Rezept arbeitet. Die deutsche Politik, zum Beispiel auch der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier, hat ganz schnell gesagt, also nö. Das machen wir nicht mit. Wenn so etwas gegen unseren Willen passieren sollte, dann stellen wir uns dagegen und werden das verhindern. Also ist es nicht plausibel zu denken, dass die deutsche Politik auch Mittel hat, ungewollte Übernahmen aus dem Ausland zu verhindern?
Diese Mittel hat sie sicherlich. Sie hat ja oder wird diese Woche einen entsprechenden Fonds beschließen, über den sich auch die Bundesregierung an deutschen Unternehmen beteiligen kann. Von daher gibt es da Maßnahmen, die das unterbinden können. Allerdings denke ich, man sollte dann auch aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt, wenn man vermeintlich strategische Industrien identifiziert.
Wäre das eigentlich so schlimm, wenn ausländisches Geld nach Deutschland kommt, um hier in unsere Unternehmen zu investieren?
Nein, grundsätzlich ist das sehr begrüßenswert. Wir sollten dafür sorgen, dass das auch in Zukunft möglich ist, genauso wie deutsche Unternehmen sich auch im Ausland an Firmen beteiligen oder diese aufkaufen. Allerdings hat sich eben nicht nur durch die Corona-Krise in den letzten Jahren schon die Stimmung etwas gewandelt und der Fokus auf sogenannte strategische Industrien, die dann von Unternehmen aus Ländern, die möglicherweise nicht vollständig der Marktwirtschaft unterliegen oder staatlichen Investoren, also solch einen sozusagen Aufkauf, der keine gleiche Ebene beinhaltet, zu unterbinden.
Jetzt sitze ja zumindest ich noch hier an der Börse. Spekulieren wir mal ein bisschen. Der Verkehrsminister ist es, der hier gewarnt hat, dass deutsche Infrastruktur- und Mobilitätsfirmen im Fokus von solchen Übernahmen stehen könnten. Da muss ich jetzt sofort an China denken und deren Belt and Road Initiative, also diese neue Seidenstraße und diese Strategie Chinas, weltumspannend sich breit zu machen und auch die Infrastrukturen, über die was transportiert wird, zu beherrschen. Ist das ein möglicher Ausgangspunkt von solchen Übernahmeangeboten?
Also das ist schwer zu sagen. Wir haben ja in Deutschland und Europa die Diskussion über die Beteiligung von Huawei an den Telekommunikationsnetzen gehabt. Diese Diskussion läuft noch. Da gibt es unterschiedliche Antworten aus den Staaten, was diese Infrastrukturmaßnahmen angeht oder Projekte angeht. Ob das unbedingt eine Frage von Übernahmen in anderen Ländern ist oder nicht mehr ein Ausbau dieser Infrastruktur im Rahmen der BERT-Initiative, das ist schwer zu sagen.
Sagt Barbara Böttcher. Sie ist bei der Deutschen Bank Leiterin des Teams Wirtschaft und Europapolitik bei Deutsche Bank Research.
Ja, und bei der Deutschen Bank bleiben wir jetzt direkt auch. Die schließt 200 von 500 Filialen, die Aktie im Plus. Wieso?
Naja, die Bundesregierung ist ja nicht die einzige, die der Wirtschaft helfen will. Die Notenbanken greifen massiv in den Geldtopf. Vor ein paar Minuten hat die amerikanische Notenbank Fed weitere Hilfen angekündigt für private Haushalte und für kleinere Unternehmen. Hier bei uns in Europa, da sagt Isabel Schnabel, Notenbankerin der Europäischen Zentralbank, die EZB sei bereit für Corona-Bonds, also für Euro-Staatsanleihen, Anleihen, die von der Eurozone insgesamt herausgegeben werden könnten. Was auch immer daraus wird, es ist zusammengenommen doch eindeutig, dass die für das System Verantwortlichen alles tun wollen, um Bankenpleiten zu vermeiden bzw. eine massive Krise des Finanzsystems zu verhindern.
Und doch gibt es heute auch Aktien unter den Verlierern. Wen trifft es da am stärksten?
Im DAX MTU, den Motorenhersteller, der ja vor allem für die Flugzeugindustrie produziert, die Aktie 7,5% minus. MTU unterbricht die Produktion für mehrere Wochen. Werke in München, Hannover, Ludwigsfelde sind betroffen. Airbus, der Flugzeughersteller, auch ein größerer Verlierer heute. Airbus fährt zwar ganz langsam die Produktion wieder hoch in Frankreich und Spanien. Trotzdem, die Prognose ist heute kassiert worden. Die Dividende wird gestrichen. Das lässt den Aktienkurs absinken.
Heizöl wird gehamstert, der Ölpreis ist weiter niedrig. Wo steht der?
Der steht im Moment bei $27,87. Das ist 4% niedriger als am Freitag.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und das Gold.
Der Euro im Moment bei einem $0,0732. Das ist ein halber Cent billiger als am Freitag. Deutsche Staatsanleihen sind gefragt. Die Durchschnittsrendite ist wieder weiter ins Minus gerutscht auf minus 0,43%. Und die Unze Feingold kostet heute Mittag $11,59 mehr als am Freitag um diese Tageszeit. Genau $1,560.04.
Das war Konrad Busen mit dem Börsenbericht heute Mittag. Es gibt Kartoffelsuppe, es gibt Demonstrationen und manchmal auch Zwischenrufe. Im Frühjahr gehören Hauptversammlungen zu den festen Terminen für all jene, die Aktien besitzen. Nur angesichts der Covid-19-Pandemie stellt sich die Frage, wie können die Aktionärstreffen noch stattfinden? Die Telekom, Daimler, RWE und weitere haben ihre Hauptversammlungen verschoben. Doch wenn das Treffen stattfindet, wie könnte das vielleicht auch digital ablaufen? Die Bundesregierung hat auch dazu Regelungen gefunden, Brigitte Scheutes berichtet.
Auf Kartoffelsuppe und Würstchen bei der Hauptversammlung müssen die Aktionäre in den nächsten Monaten wohl verzichten. Denn vorübergehend soll eine präsenzlose Hauptversammlung möglich sein. Bisher galt eine Präsenzpflicht. Einzelne Aktionäre konnten ihr Stimmrecht zwar schriftlich ausüben, aber grundsätzlich sollten sie sich am Ort der Hauptversammlung treffen. Nun kann das Aktionärstreffen nur online stattfinden. Außerdem soll auch die Einberufungsfrist verkürzt werden auf nun nur noch 21 Tage. Strittig war zwischen Aktionärsvertretern und den Unternehmen im Vorfeld, ob man denn Fragen zulassen sollte. Das aber gehöre zu den Kontrollrechten der Anteilseigner, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Die Bundesregierung erkennt die Notwendigkeit, dass auch Aktionäre ihr Recht wahrnehmen dürfen, das sind ja die Eigentümer, und dass sie Fragen stellen können. Und deswegen sind wir glücklich, dass die Bundesregierung da wach ist und nicht dem Petitum und den Forderungen der Industrie nachgegeben hat.
Zu den Kontrollrechten gehört aber auch, dass Aktionäre im Nachgang zu einer Hauptversammlung deren Beschlüsse anfechten können. Hier hatten die Unternehmen Sorgen, dass dies zu weit gehen könnte, erklärt Gerrit Fey vom Deutschen Aktieninstitut.
Die Unternehmen haben natürlich eine Sorge, beispielsweise, wenn technische Systeme, die geschaffen werden, jetzt vielleicht auch schnell geschaffen werden müssen, versagen und dann auf dieser Grundlage dann Anfechtungen stattfinden könnten. Das wäre sicher ein ganz großes Problem, weil dann ist das Unternehmen natürlich einem enormen Risiko ausgesetzt, dass möglicherweise die Technik versagt und deshalb dann Beschlüsse gefährdet sind. Ich glaube, um solche Dinge geht es.
Diese Anfechtungsrechte werden jetzt laut Gesetzentwurf weitgehend ausgeschlossen. Außerdem können die Unternehmen ihre Hauptversammlungen auch weiter verschieben. Bisher gilt hier eine Frist von 8 Monaten für Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, nach Abschluss des Geschäftsjahres, für SEs nach europäischem Recht eine von 6 Monaten. Diese Frist wird auf 1 Jahr verlängert. Eine gute Idee, findet Aktionärsvertreter Tüngler.
Wo ist denn die Not der Unternehmen, jetzt unbedingt eine Hauptversammlung durchführen zu müssen? Die Not ist doch eher auf Seiten der Investoren, auf Seiten der Aktionäre, dass sie ihre Dividende nicht bekommen, weil ohne Hauptversammlung keine Dividende. Und da wird jetzt eingefügt ins Gesetz, dass man auch einen Abschlag zahlen kann auf die Dividende. Das wird doch schon ordentlich Luft aus dem Thema rausnehmen.
Denn immerhin waren im vergangenen Jahr 59 Milliarden Euro an Dividenden geflossen. Das dürfte im laufenden Jahr zwar weniger sein, aber Pensionsfonds und andere Einrichtungen sind dringend auf deren Zahlung angewiesen.
Unsere Finanzkorrespondentin Brigitte Scheutes war das. Es wird weiter gemauert, betoniert und verputzt. Trotz Corona scheint es auf den Baustellen weiterzugehen, denn mit den milderen Temperaturen beginnt auch wieder die Hochsaison für Bauarbeiten, für neue Gebäude, Straßen, Brücken. Und auf Autobahnen kann zurzeit sogar leichter gebaut werden, weil es weniger Verkehr gibt. Doch bleibt das so? Johannes Kulms hat sich in Schleswig-Holstein umgehört.
Jahrelang lag die Kieler Hörn weitestgehend brach. Das Gelände liegt direkt am Hafenbecken. Genau dort, wo der kilometerlange Ostseearm endet. Inzwischen wird auf den Flächen nahe der Innenstadt kräftig gebaut. Hunderte Büros und Wohnungen entstehen hier. Auch die landeseigene Investitionsbank Schleswig-Holstein baut hier ihren neuen Hauptsitz. Und an diesem Montagmorgen wird bei Sonne, aber klirrenden Temperaturen geklotzt. Drei grüne Baukräne surren vor sich hin. Von einem nehmen jetzt vier Bauarbeiter ein Bündel mit schweren Holzplanken in Empfang. Sie tragen Westen und Helme, aber keine Atemschutzmasken. Nicht nur in Kiel wird auf vielen Baustellen gearbeitet, das sei auch bundesweit weiterhin die Regel, sagt Inga Stein-Barthelmes, Sprecherin beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
Also derzeit wird noch gebaut. Natürlich hören wir auch von Unternehmen, dass sie aufgrund dann eben auch der Auflagen oder auch natürlich durch einen hohen Krankenstand bei ihren Mitarbeitern teilweise dann schon in die Bedrängnis kommen.
Auch die Grenzschließungen, insbesondere zwischen Deutschland und Polen, bereiten vielen Firmen Probleme. Denn viele Beschäftigte stammen aus Osteuropa. Daneben stellen sich die Bauunternehmen auch auf Lücken in den Lieferketten ein, die Engpässe beim Material nach sich ziehen. Doch weiterhin könnten etwa 3/4 aller Unternehmen ihren Arbeiten weitestgehend normal nachgehen, so die Schätzung vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Die Bauwirtschaft sei sehr gut geeignet, zu einer Stabilisierung der Volkswirtschaft beizutragen, heißt es vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Der ZDB vertritt vor allem kleine und mittelständische Baubetriebe. Rund 10 Milliarden Euro erwirtschafte die Branche jeden Monat. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten sei relativ gering. Es sei wichtig, dass die Baustellen offen blieben und die Beschäftigten dort weiterhin Geld verdienen könnten, macht ZDB-Sprecherin Ilona Klein deutlich. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sei dies machbar.
Weil wir davon ausgehen, dass wir auf Baustellen viele Hygienebestimmungen einhalten können.
Auf einer Straßenbaustelle mit vielen Maschinen und relativ wenig Personal seien die neuen Sicherheitsvorgaben aber einfacher einzuhalten als etwa beim Hausinnenausbau, sagt Klein. Auf ein Einhalten der Hygienevorschriften pocht auch die Gewerkschaft IG Bau. Man habe großes Vertrauen. Die meisten verbandsgebundenen Arbeitgeber seien vorsichtig, sagt ein Gewerkschaftssprecher auf Anfrage. Wenn es Hygienemaßnahmen wie etwa angeschlossene Toiletten für die Beschäftigten gebe, also eben keine Dixi-Klos, hält die IG Bau einen Weiterbetrieb der Arbeiten für vertretbar. Es sei gerade jetzt die Verantwortung der Kollegen, ihren Chef auf Probleme aufmerksam zu machen. Manches Bauprojekt könnte durch die Ausbreitung des Coronavirus sogar beschleunigt werden. Wenn weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs seien, könnten Baumaßnahmen auf Autobahnen einfacher durchgeführt werden, so der ADAC. In Nordrhein-Westfalen etwa sei der Verkehr auf den Autobahnen um 20% zurückgegangen, was Sperrungen auf sonst hochbelasteten Strecken einfacher macht. Die Baubranche appelliert derweil an die öffentliche Hand. Bund, Länder und Kommunen müssten weitere Bauprojekte anstoßen und erbrachte Bauleistungen zügig bezahlen, heißt es vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie steht in engem Kontakt mit dem Bundesbauministerium und dem Verkehrsministerium in Berlin. Man sei optimistisch, so Sprecherin Stein-Barthelmes,
dass die Unternehmer auch hier im Rahmen dieses Rettungsschirms gut aufgefangen werden.
Noch also wird auch in Kiel weiterhin viel geklotzt. Doch auch die Baubranche kann in diesen Tagen nur eines: hoffen und auf Sicht fahren.
Johannes Kulms über Baustellen in Kiel, auf denen noch fleißig geackert wird. Angesichts von Corona geraten einige Fragen zurzeit ein wenig in den Hintergrund, etwa die zum 5G-Ausbau, der schon läuft. Und damit ist verbunden die Frage, ob der chinesische Konzern Huawei daran beteiligt werden sollte, am superschnellen mobilen Internet. In Deutschland ist das noch nicht final entschieden, in Taiwan dagegen schon. Das Land gehört zu den ersten Ländern, wo 5G in einigen Monaten startet, und das ganz sicher ohne Huawei, wie Carina Rother und André Zanto auf der Insel vor dem chinesischen Festland beobachtet haben.
Ein Haushaltsgerätegeschäft in Taiwans Hauptstadt Taipei. Ein kleiner weißer Saugroboter beginnt seine Arbeit und fährt los. Frau Lin, eine Kundin, ist ganz begeistert und erzählt, dass sie auch einen hat, den sie per App von unterwegs steuert.
Super praktisch. Der putzt jeden Tag, weil ich zu faul bin. Ich habe auch einen App-gesteuerten Luftentfeuchter, weil es bei uns in Taiwan sehr schwül ist und schnell schimmelt.
Mit 5G werden in Taiwan noch mehr Geräte ans Netz kommen. Das Internet der Dinge, davon hat auch Herr Luo, ein weiterer Kunde, schon gehört. Er regelt per App seine Klimaanlage zu Hause. Aber beim 5G-Ausbau ist ihm eines wichtig.
Man kann das Internet auch ohne chinesische Technik entwickeln. Huawei klaut doch die Daten. Sogar die Chinesen nutzen lieber Geräte aus dem Ausland. Inzwischen werden sich doch die Leute überall dessen bewusst.
Damit ist Herr Luo auf der Linie von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, die schon 2018 zum Internetausbau auf der Insel sagte:
Datensicherheit ist zum jetzigen Zeitpunkt das wichtigste Projekt zum Schutz der nationalen Sicherheit.
Gemeint ist der große Nachbar China, dessen Führung noch immer Anspruch auf Taiwan erhebt. Aber die Inseldemokratie wehrt sich gegen staatliche chinesische Hacker und befürchteten Datenraub durch Chinas Tech-Konzerne. Daher ist Taiwans Internetinfrastruktur frei von Huawei und Co. und das bereits seit 2013.
Damals hat sich eine Tochterfirma des taiwanischen Unternehmens Foxconn auf eine 4G-Lizenz beworben. Die Regierung hat es dann zur Bedingung gemacht, dass die Firma kein Equipment chinesischer Hersteller verbaut.
Ordis Tsai ist Analyst beim Institut für nationale Verteidigung und Sicherheitsforschung, eine Denkfabrik in Taipeh, die Wirtschafts- und Verteidigungsministerium berät.
Die entscheidende Besonderheit von 5G ist, dass es die Bewegung von Menschen festhält, bis hin zur Geschwindigkeit, mit der du dein Handy rausnimmst, wie schnell du gehst, wie hoch du dein Handy hältst. Wenn diese Daten von jedem in ein anderes Land weitergeleitet werden, wird es schwer, unsere Bürger zu schützen.
Deshalb kaufen seit letztem Jahr Taiwans Behörden, öffentliche Schulen und Krankenhäuser auch keine chinesischen Geräte mehr. Der Grund ist Chinas Gesetzeslage.
Im Juli 2017 ist Chinas Geheimdienstgesetz in Kraft getreten. Artikel 7 schreibt vor, dass alle chinesischen Bürger und Organisationen zwingend mit dem staatlichen Geheimdienst kooperieren müssen. Und die Bestimmungen erlauben es den Behörden, in deine Firma zu gehen und deine Daten zu konfiszieren. Wir verstehen nicht, warum die europäischen Regierungen ihren Bürgern das nicht gesagt haben.
Auch Wu Ming-ren rät den EU-Ländern zur Vorsicht. Der Spezialist für Cybersicherheit erklärt, dass neben Huawei auch Nokia, Ericsson und Samsung die nötige 5G-Hardware liefern. Taiwan habe sich diesmal für die Schweden entschieden. Mit Ericsson will der taiwanische Telekom-Betreiber Far EasTone im Sommer als erster im Land 5G kommerziell anbieten.
Damit sind wir global betrachtet unter den 10 führenden Nationen im 5G-Ausbau.
Taiwan will seine Vorreiterrolle beim schnellen mobilen Internet behalten.
Unsere gesetzliche Vorgabe ist, dass die Anbieter binnen 5 Jahren mindestens 50% der Bevölkerung mit 5G bedienen müssen.
Taiwans Regierung sieht den Zugang zu schnellem Internet als Menschenrecht an, überall.
Wir haben letztes Jahr auf unserem höchsten Berg Yushan in knapp 4000 Metern einen Mobilfunkmast aufgestellt, damit auch unsere Wanderer bequem mit der Außenwelt kommunizieren können.
Ja, und das können Sie dann wohl auch bald mit 5G auf Taiwans höchstem Berg. Carina Rother und André Zanto waren das. In der Wirtschaftspresseschau, da geht es um den Nachtragshaushalt des Bundes und die vorläufige Aufgabe des Ziels schuldenfreier Haushalte.
Die Notmaßnahmen sind gewaltig, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Bund erhöht seinen Schuldenrahmen schlagartig um rund 360 Milliarden Euro, etwa 10% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die Summe erscheint der ökonomischen Vollbremsung jedoch angemessen. Zubilligen muss man Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier auch, dass der Schutzschirm differenziert. So richtig es ist, jetzt große Finanzreserven und deutsche Bonität als Schuldner zu mobilisieren, so wichtig sind klare Signale, dass die Regierung nicht länger als nötig im Notfallmodus bleiben will. National hat Deutschland damit alles in seiner Macht Stehende getan, findet das Handelsblatt. Ein entscheidender Baustein in der Corona-Rettungsarchitektur fehlt aber noch, der europäische. Die Corona-Krise geht nicht nur mit einem gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock einher. In ihr verdichten sich darüber hinaus auch Krisen, die in den vergangenen Jahren ganz allein die Weltwirtschaft in Turbulenzen stürzten. Ein so gebeuteltes Land wie Italien kann die Krise kaum aus eigener Kraft bewältigen. Der Euroraum muss daher ein eigenes Sicherheitsnetz aufspannen und so ausschließen, nach der Wirtschaft auch Staaten retten zu müssen. Der Tagesspiegel aus Berlin erinnert: Schon in der Finanzkrise galt es, die Nerven zu behalten. 2020 gilt das erst recht. Zwei Erkenntnisse können dabei hilfreich sein. Der Finanzkrise folgte eine lange Phase mit Wirtschaftswachstum. Wir stehen heute recht solide da als Volkswirtschaft. Und dank der Schuldenbremse ist der deutsche Staat finanziell sehr handlungsfähig. Selbst wenn die Regierung noch eine Schippe drauflegen müsste, werden wir am Ende weniger verschuldet sein als viele andere Länder zu Beginn dieser Krise. Die Nürnberger Nachrichten befürchten trotz aller geplanten Hilfen, die Corona-Krise wird die soziale Spaltung verschärfen. Sie trifft primär die Schwachen. Rund 7 Millionen sind auf soziale Mindestsicherung angewiesen. Die meisten von ihnen beziehen Hartz IV. Darunter fallen aber auch Asylbewerber und Menschen, die im Alter finanziell nicht allein über die Runden kommen. Dazu kommen Männer und Frauen im Niedriglohnsektor. All diese Menschen werden von den Einschränkungen hart getroffen.
Und das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit enden unsere Informationen aus der Wirtschaft an diesem Mittag und damit übernimmt wieder Philipp May.
Sina Fröndrich mit den Informationen aus der Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise. Vielen Dank.